Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir an euch hier und an euch online. Ja, der Titel ist ein bisschen umständlich, aber ich wollte gerne auf das Bild der 66 Zeugen zurück und wiederhole das auch gleich für alle die, die damit noch nichts anfangen können. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Spaß ich gehabt habe bei der Vorbereitung dieser Predigt. Also selbst wenn ich jetzt heimgeschickt würde, weil wir Lobpreis oder Gebet oder irgendwas anderes machen, ich hätte eine Menge profitiert. Und Simone, als du eben Psalm 1 vorgelesen hast, das ging ganz tief rein in mein Herz und mein Bauch, weil ich dachte, das ist genau das Wort für die Stunde. Das ist wirklich gut. Und genauso habe ich mich gefühlt, wie dieser Baum. Mit ganz viel Wasser und ganz viel Kraft. Und ich wünsche mir, und ich bete gleich auch nochmal für uns, dass wir diese Kraft auch mitnehmen heute Morgen. Dass ihr so richtig entzündet werdet, dass ihr begeistert werdet, die Bibel zu studieren, dass ihr die Offenbarung neu entdeckt oder wiederentdeckt und dass ihr selbst ganz, ganz viel mit dem Heiligen Geist zusammen daraus holt. Das ist so mein Traum, mein Wunsch, mein Gebet. Ja, ich habe keine Präsentation dabei heute, ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe gleich ein paar Sachen, dann ist mein iPad connected, da male ich euch ein bisschen was. Wenn das alles klappt, gehe ich mal von aus. Aber ich gebe euch mal die Hinführung zu der Überschrift. Und vorher bete ich. Vater Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du so viel Freude hast und so viel Geschenke für uns verborgen hast in der Bibel. Und dass wir die entdecken können, dass wir die auspacken können mit dir, Heiliger Geist. Und dich laden wir jetzt ein. Komm, Heiliger Geist, komm und gib uns eine ganz frische Füllung von dir. Lass unseren inneren Menschen jetzt connected werden, ganz bewusst mit dir. Wir wollen unsere Augen, unsere Aufmerksamkeit wirklich, Gott, auf dich richten. Wir wollen von dir hören, von dir lernen. Von dir angesprochen werden und von dir verändert. Und wer mit dem übereinstimmt, der sage Amen. Amen. Super. Wer von euch hat schon mal einen Roman von John Grisham gelesen oder einen Film gesehen? Das ist der Typ, der hat die Jury geschrieben, die Firma, der Klient, die Akte. Also immer ein Substantiv in einem bestimmten Artikel oder wie heißt das? Genau, und dann gab es Filme mit Tom Cruise und anderen Berühmtheiten. Vielleicht mögt ihr das, wie ich. Es gibt einen christlichen Autor, der heißt Randy Singer. Der schreibt auch juristische Romane. Die sind auch ziemlich cool, wenn du da was suchst. Und die Strafprozessordnung Deutschlands, Paragraph 48, bist nicht am falschen Ort. Melanies Flashback, ich weiß mal, die Abgabenordnung und andere hübsche Gesetze, die du mal studieren durftest. Strafprozessordnung bezeichnet man einen Zeugen als eine natürliche Person, die zu einem aufzuklärenden Sachverhalt eigene Wahrnehmungen bekunden kann. Als Deutsch. Wer von euch war schon mal Zeuge bei Gericht für einen Unfall oder irgendwas? Dann habt ihr so ein Stück weit das schon selbst erlebt. Ich war bisher immer nur Zuschauerin bei Gericht und einmal als Vertreterin der Beklagten. Das war auch eine interessante Erfahrung. Jesus selbst wird in der Bibel als der treue Zeuge benannt. Es gibt auch Gesetze im Alten Testament zum Umgang mit Zeugen und ja, wie man Sachverhalte aufklärt. Häufig braucht es mehrere Zeugen, wenn etwas Bestimmtes anerkannt werden soll. Und wer von euch weiß denn noch hier im Saal oder online im Chat, ihr könnt es schreiben, der Bernd ist im Chat unterwegs, was ich gemeint habe mit den 66 Zeugen. Wisst ihr es noch? Die Bücher, die bei Talia stehen, die 66 Bücher der Bibel. Nicht die Schreiber, sondern wirklich die Bücher. Genau, es sind weniger Autoren, eigentlich einer, nämlich Gott, der Heilige Geist. Genau, ich habe gesagt, stellt euch vor, letzten Oktober haben wir angefangen, dass hier deine Bibel, 66 Bücher sind drin, 39 im Alten und 27 im Neuen Testament. Stell sie dir als Personen vor. Ich weiß, verschiedene Menschen haben mehrere Bücher in der Bibel geschrieben. Paulus zum Beispiel hat ganz viel im Neuen Testament verfasst. Aber stell dir jedes Buch vor als einen Zeugen. Als eine Stimme, als einen Bekunder von Sachverhalten und Wahrheiten über Gott, aber auch über dich selbst. Und hör diesen Stimmen zu und hör dieses Gesamtzeugnis der Bibel mal an und beachte, jeder hat so einen anderen Aspekt. Wenn du jemanden hast, der vor Gericht steht oder der in irgendeiner Form bewertet werden soll, bei Gutachten vielleicht ist es ein ähnlicher Gedanke dahinter, dann gibt es Leute, die kennen eine Person persönlich. Also manchmal schreibe ich für Menschen, die schon länger in der Gemeinde sind, so eine Art Zeugnis, wenn die sich wo bewerben. Sie haben ehrenamtlich in der Gemeinde mitgearbeitet, sie haben sich qualifiziert, sie haben sich bestimmte Fähigkeiten und Dinge angeeignet und das kann ich bezeugen und ich kann Ihnen einen Brief aufsetzen mit schönem fetten Gemeindestempel drauf und den können Sie dann bei Ihrer Bewerbung zum Beispiel mit einreichen. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Das heißt, so gebe ich eine Bewertung eines Sachverhalts einer Person ab. Dann könntest du die Kinder dieser Person befragen. Die würden dir wieder ganz andere Geschichten erzählen. Da wären ein paar peinliche dabei, wenn es offenherzige Kinder wären. Da wären ein paar spannende dabei. Sie könnten dir über den Charakter der Person was erzählen. Dann gibt es vielleicht Arbeitskollegen von der gleichen Person. Die würden wiederum andere Dinge erzählen. Dann gibt es Freunde. Versteht ihr? Und so hat jedes Buch der Bibel einen anderen Schwerpunkt, eine bestimmte Zeit und eine bestimmte Botschaft, um sie über Gott auszusagen. Okay. Jetzt. Und wenn wir jetzt einsteigen, würde ich gerne etwas mit euch tun, was wir nicht so oft machen. Wir haben nicht so die klassische Liturgie. Ich würde gerne mit euch das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Kennt ihr das? Ich glaube an Gott, den Vater und so weiter. Ich habe es euch als Text mitgebracht und wenn ihr den gleich seht, dann starten wir. Wenn nicht, erzähle ich noch ein bisschen vorneweg. Das große Buch Gottes, die Bibel, sie endet ja, das Buch, was wir heute anfangen, zusammen zu studieren, mit dem, wo ein guter Film mit aufhört, mit einem Happy End, mit der großen Hochzeit. And they lived happily ever after, ever after. Sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende oder bei uns dann in die Ewigkeit hinein. Ich lade dich ein, mit mir aufzustehen, wenn wir dieses Bekenntnis sprechen. Wenn du das nicht glaubst, musst du das nicht sprechen. Wenn du sagst, eigentlich möchte ich das gerne glauben und finde das cool, kannst du das auch mitsprechen. Du machst nichts kaputt, du machst einfach damit einen Schritt auf Gott zu. Okay. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Vielen Dank. Bitte nehmt Platz. Als ganz normales Baby kam er auf die Welt. Er machte in Windeln gewickelt sein erstes Nickerchen auf einem Strohbett. Er war der Zeit unterworfen und der Autorität seiner Eltern unterstellt. Er wuchs heran im römisch besetzten Israel. Seine sanften Hände wurden schwierig in Josefs Holzwerkstatt. Als Mann zog er durch das Land und die Städte. Er heilte Kranke, predigte zu Scharen von Menschen und lehrte 12 Männer, sein Werk fortzusetzen. Auf Schritt und Tritt wurde er von denen verfolgt, die seinen Einfluss in der Welt unterbinden wollten. Unter falscher Anklage wurde er schließlich zu einer entsetzlichen Hinrichtung verurteilt. Er starb, bespuckt, verflucht, von Nägeln durchbohrt und himmelwärts aufgehängt an einem Kreuz. Jesus, der Mensch und Gott war, gab sein Leben hin, damit wir leben können. Das haben wir auch im Glaubensbekenntnis bekannt, aber der letzte Teil, den wir eben gesprochen haben, ab dem Aufgefahren, den beleuchten wir sehr wenig. An Ostern habe ich das so ein bisschen versucht und wenn wir die Offenbarung studieren, machen wir das natürlich ganz viel, weil da geht es nicht mehr um die Symbole Kreuz, Dornenkrone, Nägel, sondern da geht es um den erhöhten Christus, um den Herrschenden, auch um den Richter. Oder wie ein Prediger, den ich zurzeit auch höre, ich bin jetzt viele Quellen am Anzapfen, die alle über die Offenbarung was zu sagen haben, ihn nannte Jesus den Killer, also den nicht mehr lustigen, den Mordenden, der im Blut Stehenden am Ende der Zeit. Und wenn wir jetzt reingucken in das Buch der Offenbarung, in den letzten Zeugen, das letzte Buch der Bibel, möchte ich natürlich gerne mit euch auch anfangen zu lesen. Mein Skript würde wahrscheinlich für 3 Predigten reichen, aber keine Sorge, ich habe die Uhr im Blick. Und wir gucken einfach, wie weit wir kommen. Und das erste Kapitel wollen wir heute ein bisschen ankratzen. Und für den Rest brauche ich eine Strategie, was wir machen und was ich weglasse. So, wenn du deine Bibel dabei hast, iPad, Handy, wo du sie drauf hast, dann schlag mit mir doch einfach Offenbarung 1 auf. Offenbarung 1, Vers 1. Wir lesen das ganze erste Kapitel zum Start. Ich habe lange überlegt, welche Übersetzung ich wähle, um mit euch zu lesen. Und einige Modernen haben mir einerseits gefallen, aber dann gab es Ungenauigkeiten und ja, jeder Übersetzer hat ja ein Bild im Kopf, der hat seine eigenen Filter und bringt so ein Stück weit auch seine Deutung in den Text mit hinein. Und das hat mir an einigen Stellen, wo es um Feinheiten geht, nicht so gut gefallen. Deswegen bin ich gelandet, wo ich immer ausgehe, wo Bernd und ich eigentlich meistens drin lesen, in der Schlachter. Franz Eugen Schlachter, der war nicht Metzger, weiß nicht, der war Theologe, nehme ich an, hat die Bibel übersetzt und seine Übersetzung ist die meiner Wahl. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinen Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Johannes an die 7 Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden. Habt ihr aufgepasst am Anfang? Wie heißt das Buch, was wir lesen? Die Offenbarung. Von wem denn? Von Jesus Christus. Manche Bibeln, gerade die modernen, schreiben gerne als Titel die Offenbarung des Johannes. Es ist verkehrt, weil das Buch selbst, der Text, den Gott ihm gegeben hat, sagt zu Beginn, es ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott, der Vater, ihm gegeben hat. Welche Rolle spielt Johannes? Gehen wir zurück zu den Paragraphen. Als ich noch auf dem Amt gearbeitet habe und Briefe geschrieben habe, dann habe ich die diktiert in mein Diktiergerät, so war das damals. Dann habe ich die Kassetten dem Schreibdienst abgegeben und irgendwelche netten Frauen haben die für mich getippt. Also Johannes war eigentlich im Schreibdienst sozusagen. Er war wie die Sekretärin, die hört oder sieht in dem Fall auch. Es ist ja eine Mischung von Dingen, die er hört und Visionen, die er hat, die sich vor seinen Augen abspielen. Er ist im Geist, er ist versetzt. Und all das notiert er und schreibt es auf. Manche Bibelausleger sagen, ich kann das nicht beurteilen, ich bin des Griechischen nicht mächtig. Das ist ein blöder Witz, Tzatziki und sowas kenne ich auch, aber ja. Die sagen, dass das Griechisch, was Johannes im Buch der Offenbarung verwendet, qualitativ nicht so gut ist, wie das, was er in seinem Evangelium und in den 3 Briefen bringt. Und man vermutet, es war einfach ein Riesendruck auf ihm. Wenn Gott dir erscheint und sagt, schreib mal schnell alles auf, was du siehst, Hast du das schon mal erlebt? Oder wenn du ein prophetisches Wort bekommst in der Gemeinde, jemand kommt auf dich zu. Wir haben heute alle Sprachmemo auf unseren Handys, aber das hatte Johannes halt leider nicht. Er musste notieren und deswegen sind ihm bestimmt auch ein paar Flüchtigkeitsfehler unterlaufen oder die Autokorrektur hat irgendwas verwasselt und er muss korrigieren hier. Egal, also es ist eine völlig andere Ausgangssituation. Ich setze mich hin und schreibe einen Brief an jemand, seine drei Briefe. Oder ich schreibe den Bericht über das, was mit Jesus passiert ist, sein Evangelium. Oder die Situation, die wir hier beschrieben bekommen. Was heißt Offenbarung? Es ist ja jetzt nicht ein Wort, was wir so viel benutzen im Alltag. Man kann das griechische Wort Apokalypsis, damit verbindet man immer so Katastrophenfilme oder kennt ihr das? Lego, ich komme an Lego nicht vorbei. Da gibt's die Apokalypsstadt, da ist die Freiheitsstatue irgendwie weggekippt und so. Also da ist das Ende der Welt da. Aber eigentlich, wenn man das Wort ganz schlicht wiedergibt, bedeutet es Enthüllung. Und deswegen habe ich euch hier mal die Staffelei und ein Bild mitgebracht. Und ich enthülle jetzt mal ein Bild. Seid ihr bereit? Habe ich eure Aufmerksamkeit? Das Bild, was ihr seht, das steht schon seit 9.30 Uhr hier. Aber ihr habt es nicht sehen können, weil ich ein rotes Tuch darüber geworfen habe. Ja, das ist schön, gell? Danke, Melanie. Das habe nämlich ich gemalt. Es ist eigentlich ein Gebet von mir zu Gott und genau. Enthüllung. Johannes sieht Dinge, die schon vorher klar waren, die klar sind. Er sieht Dinge in der geistlichen Welt. Er sieht Dinge, die sind. Und er sieht Dinge, die sein werden. Sie waren schon vorher greifbar und für Gott die ganze Zeit sichtbar, wie mein Bild. Aber sie waren mit einem Schleier, einem Tuch bedeckt. Und das Ziel des Buches ist es nicht, uns in Verwirrung zu führen oder uns was vorzuenthalten, sondern uns was zu zeigen, uns was zu offenbaren. Das heißt, wenn du deine Bibel aufschlägst im Buch der Offenbarung, dann kannst du zum Heiligen Geist sagen, cool, ich freue mich drauf, was du mir heute darin zeigst. Über Gott, über das Leben, über die Zukunft und über mich selbst. Und ich finde die Veröffentlichungskette relativ komplex. Und ich versuche euch mal das aufzumalen. Are we on? Also da ist Gott. Oh, cool, das macht Spaß. Der Vater. Der schickt das Ding an Jesus, ohne Briefmarke, ohne die Deutsche Post. Jesus gibt es wem? Habt ihr aufgepasst? Oder guckt mal schnell den ersten Vers nach. Dazwischen kommt noch jemand? Ein Engel. Und man könnte, weil in den Sendschreiben, in den sieben Briefen an die Gemeinden, da steht immer der Zusatz, hört, was der Geist den Gemeinden sagt, den schreibe ich deswegen einfach mal in Klammern. Und dann kommt das Ganze zu Johannes. Und der hat, so wie Gott das gesagt hat, das in ein Buch geschrieben. Und das gucken wir an. Die Offenbarung zeigt einen in Herrlichkeit regierenden Christus. Die Evangelien zeigen ihn als Retter, der den Fluch der Sünde auf sich nahm. Aber in diesem letzten Buch siehst du keine Erniedrigung. Da siehst du einen Jesus, wie du ihn sonst wenig siehst. Die Offenbarung, die Paulus hatte über das, wer wir in Christus sind, ist ja auch ein beliebtes Thema in vielen Predigten. Was wir alles haben, was wir sind, was uns zugeteilt wurde, wie wir jetzt schon regieren können im Leben, ja, was uns gehört, wenn wir Christus angehören. Damit beschäftigen sich die Briefe auch und sie zeigen ihn schon, Jesus als den Herrn, als das Haupt der Gemeinde. Aber so richtig vollständig offenbart wird er uns hier im letzten Buch der Bibel. Dieses Buch nennen viele das Trostbuch der verfolgten Kirche. In einer Predigt hörte ich, dass es, hab das nicht nachgeprüft, ich gebe es einfach mal weiter, du kannst es bestimmt überprüfen, wenn du das möchtest. Es gibt ungefähr 250 Nationen und in 24 davon werden die Christen nicht wirklich verfolgt. In allen anderen mehr oder weniger schon. Ich weiß es nicht. Also es ist, geh bei Open Doors auf die Seite, den Weltverfolgungsindex, und da kannst du dich schlau machen, wie es aussieht. Uns geht es super. Wir haben keine Ahnung, was Verfolgung bedeutet. Nicht aus eigener Erfahrung, zumindest nicht hier aus eigener Erfahrung in Deutschland. Ein bisschen natürlich, und es wird auch ein bisschen mehr. Wir werden unbeliebter so an manchen Ecken. Und der Zeitgeist versucht, Fahrt aufzunehmen. Auf dem Klo, ich war immer auf dem Klo, weil während der Predigt kann ich ja nicht gehen, hatte ich einen Gedanken. Simone hat ein bisschen drüber gesprochen. Angst bestimmt ja viele in unserer Zeit. Wer hat eigentlich zurzeit am meisten Angst? Ach, Simone. Du liest so viel Bibel, da gibt es immer die richtigen Antworten. Der Teufel. Ich bin zutiefst davon überzeugt, das kam mir eben so, dass der Teufel zurzeit die meiste Angst hat. Und wenn er dir es geschafft hat, Angst einzujagen, hat er dich nur von seiner eigenen abgelenkt. Weil der Christus, den wir studieren, den wir in den Kapiteln sehen werden, er ist zu fürchten. Und wenn man sein Feind ist, hat man nichts zu lachen. Und wenn die Uhr tickt und der Countdown läuft für den Feind, dann erst recht. Die Bibel sagt, er hat Wut, weil er weiß, er hat nicht viel Zeit. Alles, was im Buch der Anfänge, im ersten Buch Mose, auch Genesis genannt, begonnen hat, wird in der Offenbarung Erfüllung. Wenn du keinen Bibelleseplan hast und du willst so ein bisschen die Predigt nachbearbeiten, wie wäre es, wenn du die nächste Woche jeden Tag, also es, ja, da musst du ein bisschen arbeiten, die ersten drei Kapitel der Bibel und die letzten drei Kapitel der Bibel liest. Also das, bei Romanen macht man das nicht, aber hier wäre eine schöne Übung. Und der Teufel hasst die ersten drei Kapitel, weil sie entlarven, wie er zu seinem Anrecht auf unserer Erde und über die Menschen gekommen ist. Und er hasst noch mehr die letzten drei Kapitel, wo es ihm an den Kragen geht und wo sein ultimatives Ende beschrieben wird. David Pawson, das ist eine meiner Quellen, der ich folge in Bezug auf die Offenbarung. Er sagt, er hat Predigten gemacht, eine Predigtreihe über die Offenbarung und damals noch in Kassettenform. Und es ist ihnen unzählige Male passiert, dass auf einer bestimmten Kassette immer 7 Minuten gefehlt haben. Also die haben das fertig gemacht, die Techniker, die haben das überprüft, das Band, die haben es versandt. Und irgendwann, wenn es bei den Leuten ankam, war entweder das ganze Tape weg, aber immer waren die 7 Minuten weg in vielen Fällen, wo Leute sich beschwert haben. Und das waren die 7 Minuten, wo er über, ich glaube, Offenbarung 20 sprach, über das, was mit der alten Schlange passiert, mit dem Teufel passiert. Das ist interessant. Ja. Die Offenbarung hat 404 Verse. Es gab ja 2 Bischöfe, der eine hat es in Kapitel aufgeteilt, die Bibel, und ein weiterer dann in Verse. Die sind nicht inspiriert und manchmal muss man auch wirklich über Überschriften und Unterteilung von Kapiteln weglesen, um den Zusammenhang zu erkennen und nicht wichtige Dinge in der Bibel zu verpassen. In diesen 404 Versen finden wir 400 Anspielungen auf das Alte Testament. Also nicht wörtliche Zitate unbedingt, aber Anspielungen, Bilder. Und von der umgekehrten Blickrichtung aus dem Alten Testament her, da kannst du, es haben Leute gesammelt, nicht ich selbst, über 800 Schriftstellen finden im Alten Testament, die wiederum quasi auf die Offenbarung deuten. Redewendungen, Symbole, Metaphern, die dort auch vorkommen, auch Anspielungen. Und ein neuer Freund, den ich gewonnen habe in Amerika, dessen Kleingruppe ich besuche, mit ein paar aus der Gemeinde, mittwochs abends bin ich Teil einer Kleingruppe in Amerika. Wir sind ja eh alle online, dann kann ich auch dahin gehen. Und er redet nur über die Offenbarung und er macht das, er hat über 600 Seiten Skript und ich dachte, den Mann muss ich hören. Und einer seiner Lieblingssätze ist immer, mal gucken, ob ich es hinkriege, wenn nicht, Janett, kannst du mir vielleicht helfen. The New Testament is in the Old Testament concealed, Das Neue Testament ist im Alten Testament verborgen, unter dem Schleier sozusagen ein Stück weit, den muss man lüften, um es zu merken. In the Old Testament is in the New Testament revealed. Das Alte Testament ist im Neuen Testament dann offenbart. Der Matthias hat eine ziemlich coole Predigt gehalten vor ein paar Wochen hier zu dem Thema Altes Testament oder Neues Testament. So, wenn du da mehr rein willst, dann hör dir doch die Predigt von Matthias nochmal an. Und das finde ich total spannend, oder? 39 Bücher im Alten Testament und die Offenbarung bezieht sich auf 24 davon. Sie sind einfach total verwoben, unsere 66 Zeugen. Verfasst wurde das Buch der Offenbarung zum Zeitpunkt der grausam verfolgten Urkirche. Also wenn du dich sehnst nach der Zeit der ersten Christen, dann weißt du noch nicht Bescheid. Also die starke Seite, die wünsche ich mir wohl, aber das komplette Paket, was die hatten, das wünschen wir uns nicht. Du willst nicht bei der Gartenparty des deutschen Bundespräsidenten als Fackel im Garten aufgestellt sein und da verbrennen, während der sein Barbecue mit seinen Freunden macht. So viel Antichristliches haben wir noch nicht geschmeckt wie damals. Und das ist sehr, sehr gruselig, wenn man sich damit befasst. Das Zeitalter der Gemeinde hat wann angefangen? Wann ging es los? Feiern wir bald? Pfingsten. Ihr müsst laut sprechen, weil durch die Maske ist das so ein bisschen. Und wir sind ja jetzt da drin. Und wann, also der Strich ist jetzt leider zu kurz, weil das iPad nicht größer ist, wann hört das denn auf? Das Zeitalter der Gemeinde. Weiß das auch jemand? Ja, darüber gibt es verschiedene Meinungen. Meine Meinung ist auch, dass sie mit der Entrückung der Gemeinde endet, dieses Zeitalter. Ich sag euch viele Dinge. Ich sag euch ein paar Dinge, die sind so. Weil das Buch ist eindeutig hergibt. Ich sag euch aber viele Dinge, da kann man verschiedener Meinung drüber sein. Und du musst auch nicht meiner Meinung sein. Und die Dinge, um die es da geht, die sind auch nicht heilsnotwendig, wie man so schön sagt. Das heißt, du kommst in den Himmel, ob du dran glaubst, dass die Entrückung ein eigenes Ereignis ist oder, wie es andere Bibelausleger glauben, dass die Wiederkunft Jesu und die Entrückung ein und dasselbe Ereignis ist, nicht zwei zeitlich nacheinander folgende. Beides kann man entweder mit der Bibel belegen, beides kann man glauben. Ich persönlich glaube, dass Gott uns vorher rausholt, also dass er die rausholt, die committed sind, also die wirklich, die nicht irgendwann mal ein Gebet gebetet haben, Herr Jesus, vergib mir, Amen, sondern die wirklich Jesus nachfolgen. Das ist aber eine andere Predigt, ein anderer Punkt. Der Werner Kniesel hat darüber eine sehr spannende Predigt gemacht. Da geht es unter anderem um das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. 5 Törichte und 5 Kluge. Und nur die ihr Lämpchen mit Öl gefüllt hatten, die wurden mitgenommen vom Bräutigam. Wie auch immer, auch da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Manche Leute haben geschimpft. Ich habe in dem einen Pop ja dieses kurz auch erwähnt, dass wir das glauben. Aber für mich macht es keinen Unterschied. Wenn ich glaube, ich muss durch diese Trübsalzeit gehen, von der die Offenbarung redet, sagen sie, müsste ich mich vorbereiten. Ich persönlich sage, mein Lebensstil würde kein anderer sein, weil alles, was ich will, nach so gut wie ich es raffe und kann und hinkriege, ist, Jesus treu zu sein und ihm nachzufolgen. Und wenn ich mich irre und ich muss durch die große Trübsal, dann ist das Einzige, was ich tun kann. In mir ist nichts mega Heldenhaftes, das ist gar nichts. Also ich gehe schon nicht gern zum Zahnarzt, wenn was im Argen ist. Versteht ihr? Für Folde und so bin ich nicht geboren. Also das ist auch, glaube ich, irgendwie keiner. Und alles, da kannst du nur in der Verbindung mit ihm das irgendwie ertragen. So gibt es für mich keine Konsequenz, wenn das eine so wäre, anders als ich glaube. Das hat das jetzt irgendeiner verstanden? Die Simone hat es verstanden, das ist ja. Und ihr auch, super. Ja. Die 7-jährige Trübsalzeit, da kommen wir später, die unterteilt sich in 2 Abschnitte. Der Prophet Daniel hat einiges dazu zu sagen, die Offenbarung. Aber darüber geht's heute nicht. Wenn du die Offenbarung liest, hast du einen ständigen Ortswechsel. Das ist wie bei manchen Filmen oder Krimis, die ich gucke ja gerne Krimis, da gibt's immer die Geschichte, da ist einer umgebracht worden und dann geht der Krimi natürlich darum, wer war's und warum und dann rate ich immer mit und der Bernd und ich auch und dann mal gucken, ob was immer der am unschuldigsten aussah, der ist es dann am Ende, ne, dann ist es dann mit den Jahren auch langweilig so und langsam durchschauen wir die Konzepte der Autoren. Aber oft gibt's eine parallele Storyline, kennt ihr das? Dann hat dann die Polizistin plötzlich sich verliebt. Oder der Kriminaloberkommissar, der hat Stress zu Hause mit seinen Kindern oder irgend sowas. Versteht ihr? So zwei Geschichten parallel. Und ein bisschen ist es in der Offenbarung auch so. Du bist ständig zwischen diesen beiden Storylines unterwegs. Was läuft auf der Erde? Und was läuft oben im Himmel? So dazwischen. Und da hüpfst du immer mal dahin und wieder zurück und sieh da, was da passiert und was dann da für schreckliche Feuer oder Tod. Ja, gibt's ja Freunde von so Totenschädel, so. ja, also das sind keine schönen Sachen, die da passieren. In den Kapiteln, so für mitschreibt, schreib schnell. Kapitel 4, 5, 19 und 20, da sind wir im Himmel. Kapitel 6, 8, 9, sind nicht die Lottozahlen, 6, 8, 9, 16, 19 und 20, da geht's um die Erde. Und dann die letzten Kapitel, da geht's so um den großen finalen Abschluss von allem. Die Offenbarung schenkt uns Einblicke und Ausblicke und sie soll uns helfen, unser Leben auf das Ereignis schlechthin vorzubereiten. Welches Ereignis ist das? Das endgültige Ereignis, was die Geschichte dann zum Abschluss bringt, nämlich die Wiederkunft Jesu. Viele haben ein Comeback geplant. Michael Jackson hat das auch gemacht, der hat es leider nicht geschafft. Aber ich verspreche dir eins, Jesus Christus kommt wieder. Und die Frage ist, bist du vorbereitet? Haben wir nicht ein Lied? Singen wir das? Was singen wir nicht? Irgend so ein Lied? Bist du bereit? Tanz und sing, das ist dein Lied, genau. Das ist die Frage. Und viele betreiben ja, das hat Arnold Fruchtenbaum, habe ich auch gelesen, ich kann total glänzen mit den Sachen, die ich gelesen habe, als Bild-Zeitungsexegese, viele denken ja, jetzt ist das Ende der Endzeit da, weil Corona da ist. Bild-Zeitungsexegese meint, ich bin so geil auf einen Skandal oder auf was Sensationelles, dass ich sage, das, was uns jetzt gerade passiert, das ist definitiv das Ende. Die Leute in den letzten paar hundert Jahren würden dich auslachen, wenn du ihnen das erzählst, die schon tot sind. Die würden denken, was ist mit dir passiert? Das ist ja wohl lächerlich. Ich weiß auch nicht alles. Ich weiß auch nicht, wann der Herr wiederkommt. Wenn jemand sagt, er weiß es, vertrau ihm nicht. Weil Jesus sagt in Matthäus 24, keiner weiß Bescheid, nicht mal ich. Wenn der Sohn Gottes es nicht weiß, vertrau niemandem, der dir sagt, er weiß, wann Jesus wiederkommt. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe von vielem in der Offenbarung keine Ahnung. Wie wenig Ahnung ich habe, wird mir klar, je mehr ich studiere. So, und wichtig ist, dass wir vorbereitet sind. Das meint die Bibel, wenn sie sagt, seid wachsam. Wachsam sein heißt nicht nachlassen. Heißt nicht einpennen, die Aufmerksamkeit sinken lassen. Immer bereit sein. Was wäre, wenn Jesus heute kommt? Wer überwindet, das kommt ja dann später im zweiten Kapitel. Der Begriff Überwinder ist ein ganz großer im Buch der Offenbarung. Und manch ein Christ von uns hier denkt, oh, ich habe mich so überwunden, ich bin heute Morgen aufgestanden und nach Limburg gefahren, weil ich sowas von keinen Bock hatte und lieber liegen geblieben wäre und Livestream geguckt hätte. Oder auch nicht mal das, kann ich ja Mittwoch immer noch gucken. Weiß ich nicht. Ob das schon überwunden sein ist, also da geht's ja um andere Dinge. Worum geht's in der Offenbarung? Kurzer Abriss von dem gesamten Buch. Am Anfang, Johannes erklärt uns, wie er das Buch empfängt. Dann die Briefe von Jesus. David Pawson sagt, er wundert sich, dass die Briefe von Paulus bei Christen so viel Aufmerksamkeit haben, aber die Briefe von Jesus so wenig bei manchen. Es gibt Christen, die kriegst du aus dem Buch der Offenbarung nicht raus. Das sind die Übergeistlichen abgetreten oder manche davon, die total spleenig sind. die, mit denen du nicht mal Rezepte austauschen kannst oder so. Weißt du, so, die so die Normalität völlig abgelegt haben. Bei denen sogar wahrscheinlich, weiß ich nicht, alles in Goldschnitt und Schwarzleder zu Hause eingebunden ist. Und dann gibt's die, die sagen, ich raff das nicht, also lese ich's nicht. Den Witz habe ich neulich schon mal gebracht, als ob du den Rest der Bibel verstehen würdest. Das ist ja absurd, also ich nicht. Und du sicherlich auch nicht. Aber wenn Gott doch sagt, er hat dir was zu sagen, er hat dir was zu enthüllen, dann trau dich doch mal. Als ich in der Schule war, gab's Mitschüler, ich war die unbeliebte Streberin, damit wir das kurz geklärt haben, so meine Rolle in dem Spiel. Dann gab's Lehrer, die haben bestimmte meiner Mitschüler, meistens männliche Mitschüler, Entschuldigung, Dünnbrettbohrer genannt. Ich weiß nicht, Matthias, ob es das Wort heute noch gibt, aber man sollte ja auch als Lehrer heute, kann man ja auch nicht mehr, was man früher und so. Dann das mit dem Respekt hat sich ja irgendwie verdreht. So früher sollte man die Lehrer respektieren und heute verdreht sich da irgendwie was. Der Geist der Gesetzlosigkeit ist das, was die Bibel das nennt, finde ich. Wenn man sowohl den Eltern Rechte wegnehmen will in Bezug auf Kinderrechte stärken, tralala, wenn Autoritätspositionen und Berufe wie Polizei, Lehrer, Pastoren und andere nicht mehr respektiert werden. Dann kommt der Geist der Gesetzlosigkeit hervor, den der Antichrist par excellence verkörpern wird. Was ist nämlich die Botschaft? Was ist die Message? Was ist die Haltung dieses Geistes? Mir hat keiner was zu sagen. Nur ich entscheide, was richtig und falsch ist und was ich mache. So. Man kann das auch entdecke dich selbst nennen. Oder Selbstverwirklichung, je nachdem, welcher Spirit dahinter steckt, ist es eigentlich geistlich gesehen was ganz, ganz Ekliges, so subtil da reingemischt. Die Szenerie nach den Briefen von Jesus an die Gemeinden ändert sich und dramatische Bilder kommen. Eine Serie von Visionen schildert uns Johannes. Den zukünftigen Aufstieg des Bösen gipfeln dem Auftreten des Antichristen. Und es gab bestimmt schon viele Antichristen, die man so hätte nennen können. Die Bibel vergleicht die letzten Tage ja mit Wehen. Jeder, der mal ein Kind bekommen hat, weiß, was eine Wehe ist. Die tut weh, normalerweise. Ich habe mit Frauen gesprochen, denen hat das nicht weh getan. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. An mir hat das weh getan. Und wenn man das erste Mal schwanger ist und ein Kind bekommt, dann kann man auch Wehen verwechseln. Man denkt, es geht los, aber das sind irgendwie so, die Gebärmutter trainiert dann und dann kommen die sogenannten Senkwehen, die das Baby schon mal ein bisschen nach unten schieben, so Richtung Ausgang und so, juhu, bald geht's los. Und dann denkst du vielleicht, fährst ins Krankenhaus und sagst, oh, so liebe Zeit, heute kommt das Kind kommt. Aber es ist noch gar nicht so weit. Und ich denke, so können wir unsere Zeit beurteilen. Wir haben Wehen. Die Pandemie, andere Ereignisse, die Kriege, die wir hatten, die Kriege, die existieren in anderen Nationen, das sind alles Wehen. Aber ich glaube, es sind noch nicht die letzten Wehen. Es fehlen noch ein paar Sachen, die in der Bibel stehen, die passieren müssen. Nicht so viele, aber ein paar. Und deswegen können wir leicht im Irrtum verfallen. Jetzt geht's los. Wir sollten so damit rechnen. Vielleicht irre ich mich. Ich weiß es nicht, das habe ich eben gesagt. Aber vermutlich sind wir erstmal in den Senkwehen unterwegs. Dann folgt Johannes Bericht über den Triumph des Königs aller Könige, das Hochzeitsmahl des Lammes, das letzte Gericht und den Beginn des neuen Jerusalems. Die Offenbarung schließt dann am Ende mit der Zusage der baldigen Wiederkunft Christi und Johannes antwortet mit einem Gebetsruf der Christen aller Jahrhunderte, ja, im Herzen ein Echo gegeben hat. Er sagt, Amen, komm, Herr Jesus. Und wenn dir das in der Mitte zu gruselig ist, dann lest doch den Anfang der Offenbarung und das Ende. Da sind die richtig schönen Sachen drin. So die Party-Sachen, die, wow, das kommt. Staune beim Lesen der Offenbarung über das gewaltige Panorama des offenbarten Planes Gottes. Lass nicht zu, dass der Teufel dich abhält, das Buch zu studieren. Es ist das Buch, was er am meisten hasst. Und missverstehe Gott nicht. Er versteckt nicht Dinge vor dir, wie Bill Johnson so schön sagt, vor dir, sondern für dich. Wie an Ostern, was wir kürzlich hatten. Du kannst sie entdecken. Sprüche 25,2. Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. Jetzt sagst du, ich bin kein König. Stimmt nicht. Bist du Christ, bist du König, würden die Schwaben sagen. Haben wir gelesen. Christus hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Du bist sogar Pastor. Jeder von euch, jeder, der Kind Gottes ist. Guck dich mal um zu Hause. Das sind deine Schäflein und in deiner Nachbarschaft und auf der Arbeit und wie Gott dir sonst noch in deinen Einflussbereich schenkt. Du hast einen ganz anderen pastoralen Raum als dein Nachbar oder als die Leute in der Reihe irgendwo da hinten. Es ist so ein bisschen, finde ich, wie mit den Träumen. Wir haben ja in der Gemeinde normalerweise regelmäßig Seminare zum Thema Träume biblisch deuten. Nicht auf die psychologische Art und Weise oder esoterische Weise der Welt, da landen wir bei einem anderen Ergebnis, sondern mit der Bibel in der Hand. Und Arthur Schopenhauer hat mal gesagt, jede Wahrheit durchläuft drei Stadien. Zunächst wird sie belächelt und verspottet. Zweitens erlebt sie heftigen Widerstand. Drittens nimmt man sie als selbstverständlich an. Ich erlebe das so mit Träumen bei Christen. Manche sagen, ich träume nicht, was nicht stimmt. Also meine Schlaf-App sagt mir, ich habe jede Nacht REM-Phasen. Du erinnerst dich nicht an deine Träume und das hat Gründe. Und in vielen Träumen möchte Gott zu uns sprechen. Das entdeckt man nur, wenn man dem nachgeht. Wenn man sich die Mühe macht, die Bibel zu studieren, die Symbole, die Metaphern zu lernen und darin zu wachsen. Das passiert nicht einfach so. Gott mag Symbolsprache. Aber wir können es verpassen. Genauso wie wir die Geschenke, die Gott uns im Buch der Offenbarung geben möchte, verpassen können, weil wir zurückschrecken, weil wir nur das dünne Brett bohren wollen, weil wir es einfach mögen und weil wir keine Lust haben zu graben und Gott zu suchen und richtig hinterher zu sein. Wenn ein junger Mann richtig verliebt ist in die Frau seiner Träume und er gibt schon beim ersten Nein, ich gehe nicht mit dir essen, auf, dann meint das nicht ernst, oder? Er wird immer wieder sie umwerben. Meine Eltern, das hieß dann auf die Freigehen. Da sind die von Dorf zu Dorf gelaufen. Oder im Nassen, mit dem Fahrrad gefahren oder mit dem Roller oder sonst was. Da ging es um, übernimmst du den Bauernhof deiner Eltern oder ich? Und wie kriegen wir das zusammen? Da wurden Hindernisse überwunden. Da hat man sich ins Zeug gelegt. Nicht so, okay, nächste angeschaut. Was ist das? Wenn ich richtig Bock auf jemanden habe, ihr Männer, ihr seid dazu geboren zu werben. Ihr seid die Initiatoren, ihr seid die Coolen, ihr seid die, die vorangehen. Ihr seid die Ersten, die Bibel studieren, die uns sagen, was drin steht. Yeah. Mann, komm aus deinem Loch. Boah, das dicke Brett. Ich klatsche dir noch mit dabei. Das ist cool. Lass uns einander übertrumpfen. Lass dich doch nicht einschüchtern. Nur von so einer Endvierzigerin hier vorne, die ein paar Stunden in der Bibel gelesen hat. Das kannst du doch auch. Das kannst du besser als ich. Mach doch mal was. Studier. Und dann erzählst du mir, boah, Iris, weißt du was, ich? Und ich denke, nee, echt jetzt? Neulich abends, Mittwochabend in meiner Kleingruppe. Die Hausers waren dabei, ihr hattet, glaube ich, Hochzeitstag oder sowas. Ne? Glückwunsch nachträglich übrigens, Familie Schmidt. Da kamen wir da an so einen Vers und da hat er gesagt, die Wolke, das sind wir. Ist jetzt so echt, wir sind die Wolke? Also nicht die aus dem komischen Film da mit dem Atomding. Die Wolke, die mit Jesus kommt, das sind dann die, die schon im Himmel und so, die, und wir reiten, Kerstin Löwer, falls du das siehst, wir werden reiten, ich auch. Mit Jesus zusammen. Boah, hab ich gedacht, wie cool ist das denn? Und dann fiel mir doch eine Bibelstelle ein aus Offenbarung 2 und hab ich erzählt. Und dann hab ich gedacht, wie cool ist das denn? Und am nächsten Morgen, stille Zeit, hat mich das, ich war immer noch so geflasht. Und hab ich gedacht, ich lese mal in dem Buch, ich habe viele Bücher. Eins von Werner Kiesel, das gibt's leider nicht mehr. Das würde ich dir sonst empfehlen. Wird nicht mehr aufgelegt. Der hat eins geschrieben über die Offenbarung. Und dann habe ich mal gucken, was der dazu schreibt, was wir da gestern Abend gelesen haben. Das Buch habe ich vor Jahren gelesen. Habe ich das Buch aufgeschlagen? Da standen all die Sachen schon drin, die ich gestern Abend gelernt hatte. Und ich hatte sie markiert. Also, weißt du, da denkst du, also wir müssen echt dranbleiben. Wir dürfen nicht aufhören mit dem Lesen und die Illusion haben, wir haben es kapiert. Da ist noch viel Land zu gewinnen und ja, einfach viel Fleiß. Wusstest du, dass Martin Luther die Offenbarung doof fand? Der große Reformator, der so viel bewegt hat für die ganze Welt, der uns das Buch der Bücher gebracht hat in unsere Sprache. Er hat gesagt, die Offenbarung ist weder apostolisch noch prophetisch. Mein Geist kann sich in das Buch nicht schicken. Das verstehe ich jetzt sprachlich nicht so richtig astrein, aber der konnte damit nichts anfangen. Der hat nie über die Offenbarung gepredigt. Martin Luther. Boah! Calvin, der hat die Offenbarung bei seinem Kommentar zum Neuen Testament ausgelassen und der Ulrich Zwingli aus der Schweiz hat auch irgendwas gesagt, dass er die doof findet und nichts damit anfangen kann. Aber wir wollen das nicht. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt und ich glaube, ich komme lieber zum Schluss. In 2 Wochen geht's weiter und ich hoffe, du bist dabei. Würde mich riesig freuen. Die richtig guten Sachen, die kommen nämlich jetzt eigentlich erst. Ein paar Sachen zu Johannes. Ich habe ja gesagt, Hinterkopf, er hat das Johannesevangelium geschrieben, die 3 Johannesbriefe und die Offenbarung. Der andere Johannes, der immer da am Anfang der Evangelien steht, das war ein anderer Johannes, das war der Täufer. John the Baptist oder Jean-Baptiste, so heißen ja viele Franzosen witzigerweise, ne? Das ist goldig irgendwie. Klingt total schöner als Johannes Täuferus oder so. Sprache ist schon interessant. Johannes war der einzige der Apostel, der nicht als Märtyrer starb. Er durfte, tatsächlich ist er wahrscheinlich so über 100 Jahre alt geworden, eines natürlichen Todes sterben. Er hatte diese Vision um das Jahr 95 ungefähr. Zu diesem Zeitpunkt waren alle anderen Apostel schon tot. Jerusalem war ungefähr 25 Jahre zuvor, im Jahr 70 nach Christus, von den Römern zerstört worden. Sein Bruder Jakobus war der Erste, der hingerichtet wurde. Und zwar bereits im Jahr... Simone? Weißt du nicht. Hätte ich auch nicht mehr gewusst. So im Jahr 44. Sein Bruder Jakobus war schon über 50 Jahre tot. Wer hat denn Jakobus umgebracht und wo steht das? Steht in deiner Bibel? Mag jemand raten? Es steht in der Apostelgeschichte im 12. Kapitel in den ersten beiden Versen. Und er wurde umgebracht von einem der vielen Herodesse. Wenn du Herodes in der Bibel liest, musst du dich immer fragen, welcher ist es? Der von der Weihnachtsgeschichte, das Charakterschwein, das die Babys umbringen hat lassen, war Herodes der Große. Der Johannes den Täufer umgebracht hat, umbringen lassen, das war Herodes Antipas. Nicht Antipasti, Antipas. Der Herodes, der Jakobus hat hinrichten lassen, nämlich enthaupten, Johannes sein Bruder, das war Herodes Agrippa der Erste. Und wisst ihr, wann der gestorben ist und wie? Steht auch in der Apostelgeschichte. Der wurde von Würmern zerfressen. Der war stolz, hat eine Rede gehalten, die Leute haben ihn als Gott gefeiert und Gott hat ihn gerichtet. Und er ist im selben Jahr gestorben wie Jakobus im Jahr 44. Ist interessant, oder? Am Ende wird immer abgerechnet. Ist keine Buße da, kommt Gericht. Das hat sich nicht geändert. Nur weil wir quasi in einer Stand-by-Zeit vom Gericht, wo Gericht die Ausnahme ist und nicht die Regel leben. Das dürfen wir nicht verwechseln. Und der Christus, den wir in der Offenbarung sehen, ist auch der Richter, der abrechnen wird. Dem Historiker Eusebius zufolge war der Mann, der Jakobus zu seinem Hinrichtungsort brachte, so bewegt von dessen unerschütterlichen Bekenntnis zum Glauben, dass er selbst sich bekehrte und dann mit Jakobus zusammen hingerichtet wurde. Krieg ich Gänsehaut, wenn ich das sage. Das macht was mit mir. Die Leute, die für Jesus gestorben sind, und wisst ihr, wenn du ein Buch in der Bibel liest und du weißt, wie das ausgegangen ist und was sie mitgemacht haben, das macht was. Also mit mir macht das was. Das bringt sie mir nah. Und das geht so richtig, richtig tief. Tief rein. Ja, dann gab es noch Herodes Agrippa II. Der kommt auch in der Apostelgeschichte vor. Das ist der, wo Paulus steht vor Festus. Und dann kommt der Herodes und seine Drulla, die hieß Berenike und war seine Schwester. Also Inzest war bei den Herodesen irgendwie scheinbar so ein bisschen der Plan. Und Jesus warnt ja die Jünger vor dem Sauerteig des Herodes. Also alleine über die Herodese kannst du dir ein Bibelstudium mal reinziehen. Das ist eine ziemlich krasse Geschichte auch. Was Vorbilder, was Väter, die nicht Gott dienen, für eine Auswirkung haben auf nachfolgende Generationen. Also sie waren alle miteinander verwandt, die da den gleichen Vornamen hatten. Herodes der Große war der Urgroßvater von Herodes Agrippa II., der am Ende in der Apostelgeschichte dem Paulus zuhört und dann zu Paulus sagt, am Ende bekehre ich mich noch. Also der Paulus konfrontiert ihn da ja ziemlich cool. Und das ist sehr, sehr spannend. Und weißt du, je älter ich werde, desto eher werde ich ein bisschen wie meine Mama, sagt meine Tochter mir manchmal. Und eine Gemeinsamkeit, die ich festgestellt habe, die ich manchmal pflege, ist, dass ich die Zeitung oder das Käseblättchen, haben keine reguläre Tageszeitung oder das Amtsblatt, gar nicht mehr vorne aufschlage, sondern hinten bei den Todesanzeigen. Du, da habe ich schon Leute gefunden aus meinem Jahrgang oder so, rundherum aus den 70ern geboren. Oder Leute, die ich halt kenne. Und wenn ich mir vorstelle, wie viel Todesanzeigen Johannes studiert hat, in all den Jahrzehnten, der treu Jesus nachgefolgt ist, jeder Tod von einem der anderen Apostel. 67 nach Christus wurden ja sowohl, lass mich nachdenken, Paulus und Petrus, ich glaube beide in Rom, so vermuten es die Geschichtsschreiber, hingerichtet. Die waren da auch schon fast 30 Jahre tot, die zwei Großen. Und Johannes war immer noch da. Der hatte was zu erzählen. Ja, Punkt. Die Frage, die ich dir jetzt noch stellen möchte, bevor ich den Gottesdienst oder die Predigt schließe, Gottesdienst schließt der Bernd, bist du bereit? Hast du Jesus Christus dein Leben gegeben? Du hast keine Zeit, das zu verschieben. Du hast keine Zeit zu warten. Vielleicht erlebst du nicht mal dein Mittagessen. Ich wünsche es dir. Also keine Angst. Ich will auch nicht mit Angst Druck machen, aber ich will dir die Realität vor Augen führen, wie nah der Tod jedem von uns ist. Und wie schnell unser Leben vorbei sein kann. Und ich wäre schlecht in meiner Aufgabe hier, wenn ich dir nicht sagen würde, bitte, bitte, mach doch reinen Tisch mit Gott. Mach's jetzt. Mach's genau jetzt. Lass uns doch zusammenstehen und ein Gebet der Hingabe an Jesus beten. Und wenn du das schon 500 Mal gebetet hast und dir meine Formulierung stinkt, ist doch egal. Überwinde, ne? Die Überwinder, das sind die Guten am Ende in der Offenbarung. Und bet's einfach nochmal mit. Und dank deinem Gott für deine Rettung. Bitte sprecht mir doch ein folgendes Gebet nach. Ich lade dich herzlich ein, das zu tun und das einfach zu entscheiden jetzt. Du musst gar nichts fühlen, aber entscheiden kannst du dich. Und ich werbe um dich, dass du es tust. Sprich, Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Auch für meinen Mist und meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist am dritten Tag und dass du wiederkommen wirst. Ich will mich heute darauf vorbereiten. Und so bitte ich dich, vergib mir. Vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Und reinige mich. Sei du von heute an der Chef in meinem Leben. Öffne mir die Augen. Öffne mir die Ohren. Und lass mich kapieren, wer du bist und was du alles für mich hast.
Jesus, ich will dir nachfolgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Ihr wisst, wir sind gerne für euch da, wenn ihr das zum ersten Mal gebetet habt. Ihr könnt gerne beim Bernd und mir einen kurzen Stopp machen für ein Gespräch oder für einen Segen. Wenn du das online das erste Mal gebetet hast, schreib gerne eine Mail an pastor@zzlm.de und wir würden uns freuen, dir was zuzuschicken und dich weiter zu ermutigen, im Glauben zu gehen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.